Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der nachfolgenden Informationen. Es handelt sich zudem um Meinungen und nicht um Anlageberatung.
To infinity and beyond!
Startup Insider Daily. To infinity and beyond. Der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web 3.0.
Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond. Ihr kennt unser Format. Wir stellen hier alle zwei Wochen die wichtigsten Trends und vor allem die wichtigsten Begrifflichkeiten rund um die Themen DeFi, Web 3.0, Krypto, NFTs und Blockchain vor. Das Ganze mit zwei wunderbaren Expertinnen und Experten. Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner sind hier meine Co-Hosts und wir machen das, glaube ich, wirklich mit großer Begeisterung. Nachdem wir letztes Mal zu viert waren, sind wir heute nur zu zweit. Kerstin und ich, wir haben die Folge gemeinsam aufgenommen. Daniel war leider verhindert, aber beim nächsten Mal ist er natürlich wieder dabei. Heute geht es um das wirklich sehr, sehr spannende Thema DAOs. Kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht schon mal gelesen. Kurzform für Decentralized Autonomous Organizations. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein richtiger Gamechanger. Kerstin erklärt das gleich auch ganz, ganz wundervoll. Aber ihr solltet euch das auf jeden Fall anhören, wenn bei euch im Unternehmen bestimmte Prozesse vielleicht zu starr und zu kompliziert sind. Wenn ihr in der Verwaltung arbeitet, wenn ihr das Gefühl habt, die Demokratie kann an der einen oder anderen Stelle noch einen Schubs vertragen. Wenn ihr in Vereinen organisiert seid und so weiter und so fort. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Anwendungsfälle. War mir vorher auch nicht so klar. Aber wie gesagt, Kerstin hat das wundervoll erklärt. Es geht auch sofort los. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise. Und dann, wie angekündigt, Kerstin K. Eismann und das spannende Thema DAOs, also Decentralized Autonomous Organizations.
Werbung. Recap ist die ideale Wachstumsfinanzierung für alle Software-as-a-Service-Unternehmen. Erhalte mit Recap bereits heute Zugriff auf die zukünftigen Umsätze aus deinem Abo-Geschäftsmodell und investiere sie zum Beispiel in Marketing- und Sales-Aktivitäten oder den Ausbau deines Teams. Mit Recap kannst du somit schneller wachsen, ohne dafür Anteile und die Kontrolle über dein Unternehmen abgeben zu müssen. Buche deine Demo jetzt auf re-cap.com/insider.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. To Infinity and Beyond.
Ja, sehr schön. Ja, ich freue mich. Heute ist bei mir Kerstin K. Eismann. Auf den Daniel müssen wir leider verzichten. Der ist heute verhindert. Aber Kerstin, umso mehr freue ich mich, dass wir beide sprechen. Hallo.
Hallo Jan. Ja, ich freue mich heute auch wieder dabei zu sein. Ja. Sehr schön.
Und wir beide vertreten den Grand Seigneur heute hoffentlich gebührend. Ja, beim nächsten Mal ist Daniel wieder dabei. Aber wir haben ein super spannendes Thema, finde ich, ne?
Ja, heute soll es um den DAO gehen oder die DAO. Wir erklären euch heute, was eine dezentrale autonome Organisation ist. Und das ist auch so eines meiner persönlichen Highlights-Themen, finde ich, in diesem ganzen Blockchain-Orbit, ja.
Ja, das kann ich sofort verstehen. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen da reingelesen und das hat bei mir schon gekribbelt, weil bin mal gleich gespannt, was das zum Thema Demokratie oder Demokratisierung beiträgt. Also da steckt, glaube ich, Großes drin. Und da müssen wir gleich auch mal klären, wo wir da schon stehen heute, ne? Wie viel davon quasi noch Fantasie ist und wie viel schon Wirklichkeit. Aber wir haben ja immer am Anfang so einen Newsblock und vielleicht davor nochmal ganz kurz, dass du dich vorstellst und sagst, wer du bist.
Ja, sehr gerne. Ich bin Kerstin Eismann, verheiratet, habe einen Sohn und Blockchain-Enthusiastin. Ich hatte immer schon wieder spannende Berührungspunkte mit Krypto im beruflichen Leben und kann einfach sagen, dass mich Krypto seit 2011 begeistert hat, vom Produktdevelopment bis hin zu Startup-Investitionen und freue mich heute wirklich, wirklich sehr, sehr wieder über meine Lieblingsmodelleisenbahn mit Jan heute zu plaudern.
Ja, und ich kann wirklich an der Stelle nochmal einen Hinweis geben, auch ruhig die anderen Folgen nochmal anzuhören. Wir gehen ja immer, zumindest bis jetzt machen wir das so, dass wir in Schwerpunktthemen reingehen und da wirklich so ein Deep Dive machen. Hatten also wirklich schon coole Themen, hatten auch beim letzten Mal sogar einen tollen Gast, ne? Aber da muss man vielleicht auch nochmal, Dr. Philipp Sandner war bei uns zu Gast und hat, ja, wir haben über das ganze Thema CBDC gesprochen beim letzten Mal, aber man sieht daran schon, es sind immer Fachbegriffe und denen widmen wir hier immer auch, glaube ich, hoffentlich ausreichend Platz, um sie zu verstehen. Und heute eben, wie gesagt, DAO, aber wir fangen an mit ein paar News und okay, ich weiß nicht, wie traurig oder happy du auf den Bitcoin-Kurs momentan guckst, aber die News ist jetzt gerade, ja, dem geht's ja nicht so richtig gut. Trotzdem glauben große Fonds daran, der könnte zur Rentenvorsorge taugen, ne?
Ja, genau. Der Bitcoin ist ein bisschen abgerauscht, wie der ganze digitale Markt, würde ich sagen, ne, gemeinsam auch mit dem Nasdaq. Ja, und Fidelity Investments, die kommen aus den Staaten. Das ist quasi da ein riesengroßer Anlage oder eine Firma, die zur Altersvorsorge in den USA beiträgt. Die haben sich jetzt dafür entschieden, dass sie auch die Möglichkeit ihren oder Mitarbeitern geben, dass sie ihre Altersvorsorge auch in Bitcoin anteilig allokieren können. Das heißt, es gibt da so einen Anlageplan, der heißt 401k. In Amerika kennt den auch, glaube ich, jeder. Und du kannst jetzt als Corporate sagen, okay, gemeinsam mit Fidelity ermögliche es meinen Mitarbeitern, dass ich glaube 10% auch in Krypto oder in Bitcoin anlegen können. Und der Erste, der natürlich auf den Zug aufgesprungen ist, ist der CEO von MicroStrategy, Michael Saylor, den vielleicht einige von euch auch kennen. Der wird seinen Mitarbeitern dieses Angebot Mitte des Jahres schon anbieten.
Ja, und wie gesagt, der Bitcoin-Kurs gerade lässt so ein bisschen dran zweifeln, ob das eine gute Idee ist. Zeitgleich hast du mir im Vorfeld ja auch gesagt, also vielleicht oder vorweggenommen, wir machen ja hier null Anlageberatung. Also alles genau. Ist wirklich, das sind immer nur Hinweise, was hier gerade passiert. Trotzdem, der Bitcoin-Kurs gerade könnten ja auch Einstiegskurse sein, ne, wenn man sich für das Thema mit dem Thema beschäftigt. Kann aber auch zum Totalverlust führen. Also man weiß es aber nicht. Ne?
Genau, wichtiger Punkt an der Stelle, Jan. Ja, also genau. Ich denke immer bei den Preisen, das sind gute Shoppingpreise. Also jetzt kann man günstig oder relativ günstig einsteigen. Und bei so einer langen Geschichte wie der Altersvorsorge ist es natürlich ein bisschen auch der Cost Average, ne? Dass ich manchmal günstiger einkaufe, manchmal, das kennt man ja vom ETF-Sparplan, ne? Manchmal stimmt. Teurer und dann habe ich quasi den Durchschnitt. Und ich sollte solche Assets auf jeden Fall auch langfristig betrachten. Mhm, okay. Sonst kriegt man ja irgendwie auch Schnappatmung jeden Tag.
Genau. Am besten kaufen und dann liegen lassen. Ne?
Vergessen, genau.
Ne? Dann hast du ein Thema mitgebracht, Algorand werden sie, glaube ich, ausgesprochen. Ich weiß gar nicht genau, die werden WM-Sponsor. Das ist ja auch wieder so verrückt. Ne? Das ist schon die zweiten, glaube ich, aus dem Kryptobereich.
Ja, genau. Gemeinsam mit der FIFA ist Algorand jetzt wirklich eine Kooperation eingegangen. Das soll quasi die offizielle Blockchain auch für die FIFA werden. In Katar, also zum einen und auch für die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in 2023, sehr spannend und im Grunde genommen ist Algorand eigentlich eine sehr NFT-spezifische Blockchain. Das heißt, man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass man während der WM wieder vielleicht fanbezogene NFTs auch erwerben kann oder vielleicht wird das berühmte Goal vielleicht dann auch als NFT zu handeln sein. Also es bleibt spannend und wir kennen das ja schon so ein bisschen im Fußballbereich, das sind die nicht die ersten, denn auch so rare, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, einer der Episoden, haben ja auch schon Sammelbilder aus der, ich glaube, der deutschen Fußballliga auch rausgebracht. Fand ich doch spannend, ja. FIFA total. Ist ja jetzt kein kleines Event, ne?
Wobei jetzt dieses Jahr, ich will jetzt gar nicht drüber reden, ob eine Winter-WM in Katar, ob das viele Zuschauer findet oder nicht. Ne? Das könnte auch die am wenigsten gesehene WM aller Zeiten werden. Nichtsdestotrotz, großes Event und also auf jeden Fall eine spannende Entwicklung auch, wie sich das irgendwie so durchsetzt. Dann in den News von gestern, glaube ich eigentlich, also beziehungsweise für die Hörerinnen vorgestern, wir sprechen über Meta, wo jetzt plötzlich, ich weiß gar nicht, NFTs haben wir ja schon besprochen, bist du stark im NFT-Bereich unterwegs?
Ja, ich persönlich habe mir auch ein paar NFTs mir die erworben, gekauft, genau. Und von daher fand ich eigentlich die Meldung gar nicht so, also so überraschend, sag ich mal. Was ist denn passiert? Mark Zuckerberg hat bekannt gegeben, dass jetzt seine Social-Media-Plattform Instagram auch endlich NFTs integrieren wird. Erstmal, glaube ich, nur für US-amerikanische Nutzer. Das heißt, wenn du eine MetaMask-Wallet hast und du hast NFTs entweder auf Ethereum, Polygon, Solana oder Flow, dann kannst du die per Mausklick mit deinem Instagram-Account verbinden. Das heißt, du kannst dann mit deinem NFT-Avatar quasi in die Gemeinde lachen und kannst da dein Bildchen quasi zeigen, kannst verifiziert zeigen, dass du dieser Avatar bist.
Wer wissen möchte, wie eine MetaMask-Wallet funktioniert, wie man die anlegt, das haben wir in der Folge oder habt ihr in der Folge, als wir über die NFTs gesprochen haben, erklärt. Daraufhin habe ich euren Kurs quasi absolviert und habe das angelegt, hat wunderbar funktioniert. Also das ist ja noch keine Anlageempfehlung, das kann man aber nachmachen, wenn man da mitspielen möchte. MetaMask ist ein bisschen, wirkt ein bisschen altbacken, aber der Prozess ist wirklich total stringent. Hier fand ich interessant, wir reden ja jetzt gleich dann über die DAOs. Ne? Instagram ist ja quasi das Gegenteil eines DAOs. Und ob da nicht so der erste, weiß nicht, der erste Biss in den vergifteten Apfel quasi gerade passiert, ja, und man den Nutzern schon erklärt, hoppla, da prallen jetzt eigentlich zwei Welten aufeinander. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ne?
Ja, das ist wahrscheinlich wirklich so die große Preisfrage. Ne? Schafft es Instagram quasi aus diesem Nokia-Sentiment rauszukommen, also sich weiterzuentwickeln Richtung Web3? Oder bleibt es so ein bisschen in seiner alten IT oder Haltung verhaftet? Aber ich bin ja quasi Berufsoptimist. Ich finde das trotzdem auch eigentlich ganz gut, dass man sich jetzt, man hat sich ja offensichtlich dann dem Web3 und der MetaMask Wallet eigentlich dann auch verschrieben.
Ja. Ich finde Nokia-Sentiment finde ich einen tollen Begriff, muss ich sagen. Ja. Wobei die ja auch immer, die haben es ja auch bis heute geschafft, am Leben zu bleiben. Also irgendwie Resilienz, da kriegen sie auf jeden Fall eine Trophäe dafür. Das Gegenteil von Nokia ist eigentlich, oder Nokia-Sentiment ist eigentlich das nächste Thema, ne?
Ja, die verrückten Äffchen mal wieder. Ne? Man kommt ja gar nicht mehr um die herum. Also Bored Apes Yacht Club, die haben jetzt letzte Woche auch ihr eigenes Metaverse Otherside gelauncht. Und wie ich schon so gemeint habe, man kommt eigentlich an diesen Affenbildchen gar nicht mehr vorbei. Und die Firma hinter diesem, sag ich mal, Affenuniversum hat jetzt quasi über die Öffnung von Otherside, das ist ihr Metaverse, was relativ interoperabel auch gestaltet werden soll. Also kannst da scheinbar mit vielen NFTs von verschiedenen Blockchains auch interagieren. Jedenfalls, sie haben jetzt den Verkauf ihrer Metaverse-Grundstücke durchgeführt. Und was doch schon allerhand war, denn für dieses quasi jungfräuliche Bauland konnte Yuga Labs irgendwie 320 Millionen US-Dollar einsammeln. Aber das wirklich Frappierende ist, wir haben, glaube ich, in einer der ersten Sendungen auch über die Ethereum gesprochen und die mangelnde Skalierung. Mhm. Und Personen, die Kunststücke erwerben wollten, haben freiwillig tatsächlich auch Transaktionsgebühren, ich sage dazu immer Maut, von 180 Millionen US-Dollar gezahlt.
Wahnsinn.
Also für ein kleines Grundstück dort. Und ist ein bisschen auch kritisch zu beleuchten, weil der erste Eindruck ist, was so im Markt passiert ist, dass viele Interessierte quasi die Grundstücke schnell geflippt haben. Also wir haben die erworben und dann wieder auf OpenSea verkauft. Und das ist jetzt so die Frage, ist das jetzt nur eine Trading-Passion, was da passiert, oder auch langfristiges Interesse?
Ja, also sehr, sehr viel Hype gerade im Markt. Und deswegen auch, wie gesagt, vorhin der Hinweis, hier auf gar keinen Fall irgendwelche Anlageempfehlungen auch nur raushören, ne, sondern einfach diesen Markt mal beobachten und verstehen und dann irgendwann sagen, man investiert da vielleicht oder eben auch nicht. Aber auf jeden Fall ist Bored Ape Yacht Club, die haben es irgendwie geschafft, finde ich, eine richtig, richtig gute Story zu erzählen, die so nach vorne guckt, ne, im Vergleich jetzt zu Instagram oder sowas. Und ich weiß gar nicht, wie du das Konzept an sich siehst. Ne? Wir reden ja jetzt gleich nochmal die DAOs, aber da ist es ja zum Beispiel so, dass relativ viel nicht verteilt ist auf alle Nutzer, sondern in einer Hand ist, ne? Oder in wenigen Händen ist, ne?
Ja, das ist das ist auch so ein bisschen diese Kritik gerade noch an Otherside, dass so quasi vielleicht die etwas vermögendere Elite, die sich auch die Apecoins hat leisten können, sind im Besitz der meisten Tokens und haben natürlich jetzt auch, wenn man Otherside vor dem Hintergrund einer DAO betrachtet, eine autonome Organisation, wo du mitbestimmen kannst, was mit dem Land passiert, welche Projekte dort gelauncht werden, welche Marken vielleicht dort angesiedelt werden, kann man zum aktuellen Zeitpunkt leider eher davon ausgehen, dass so eine kleine, sagen wir, Elite, früher war es die Silicon Valley Elite, ich weiß, ist es die Affenelite wahrscheinlich, entscheidet, ob dort ein digitaler McDonald's entsteht oder aber der Gucci-Laden. Da sind wir bei der DAO tatsächlich noch so ein bisschen auch im experimentellen Bereich, wo neue Governance-Muster oder Möglichkeiten auch entstehen oder entstehen müssen.
Total. Trotzdem, was ich hier extrem spannend finde, da haben wir ja letztes Mal oder vorletztes Mal drüber gesprochen, dass zumindest bei Otherside, hast du ja gerade auch erwähnt, andere Metaverses angedockt werden können, wohingegen bei Metaverse, also bei dem Metaverse von Mark Zuckerberg, das ja zumindest bis dato eher ein geschlossenes System zu sein scheint, ne? Was ja irgendwie, also finde ich, bei Otherside irgendwie viel mehr Fantasie weckt eigentlich, oder?
Ja, da hat man irgendwie schon langfristiger gedacht. Also man hat sozusagen schon wahrscheinlich so gedacht, okay, was wird Mark Zuckerberg machen? So machen wir es nicht. Wir gehen immer schon mal einen Schritt weiter.
Genau.
Und ja.
Und wir rutschen jetzt gerade schon rein in das Thema DAOs. Merken wir gerade schon, ne? Jetzt das nächste Thema, was du mitgebracht hast, Uniswap. Das klingt total faszinierend, muss ich sagen.
Ja, das war so eine Randnotiz, die ich irgendwo gefunden hatte. Also Uniswap, die dezentrale Exchange oder die größte dezentrale Exchange, die ist ja auch eine DAO, hat jetzt quasi gesagt, okay, Leute, wir basierend auf den Fakten verfügen wir über mehr Liquidität als unsere größeren zentralisierten Konkurrenten, also wie eine Coinbase, eine Kraken oder eine Binance. Und sie sagen, aufgrund der großen Liquidität, über die wir verfügen, dank der Community, dank der Personen, die ihre eigene Liquidität zur Verfügung stellen, peer-to-peer, können wir auch den Händlern bessere Preise anbieten. Sogar große Transaktionen können durchgeführt werden. Da hat man in einer Studie rausgefunden, und das ist jetzt wirklich spannend, dass sich quasi diese DAOs formieren, auch von der Größe und von der Volumina, und so ein bisschen in Konkurrenz treten zu einer doch schon langjährigen Plattformen wie Kraken oder Coinbase, die sogar an die Börse gegangen sind. Das fand ich durchaus remarkable.
Total, ja. Und also da habe ich mich echt gefragt, das könnte so ein erstes Signal dafür sein. Ich habe ja vorhin gesagt, man müsste mal untersuchen, wo steht man eigentlich bei den DAOs. Das ist eigentlich schon ein Indikator dafür, dass man schon relativ weit ist, ne?
Dass man schon relativ weit ist, was wirklich auch die Organisationsstruktur betrifft, weil wenn man hier auch schon von Händlern spricht, ne, was sind das für Händler? Vielleicht auch, da stecken dahinter auch Kryptofonds, die sagen, wir decken uns eher über eine Uniswap ein, machen da große Tickets, und da muss jetzt auch eine Coinbase mal schauen, was da passiert. Aber es würde mich überhaupt nicht wundern, Jan, wenn auch eine Coinbase sagt, vielleicht in einem Jahr, du, wir machen mal in einem Sandbox, wir probieren jetzt auch mal eine DAO aus, wir DAOisieren uns, so vielleicht als Testpilot oder so.
Aber wie hat man sich das, finde ich ja hochinteressant, wie hat man sich das vorzustellen? Weil ich hätte jetzt gedacht, es geht entweder oder. Man kann entweder eine DAO sein, also dezentral, autonom organisiert, oder man kann eine Nicht-DAO sein. Also das gehört einfach irgendjemandem, der dann auch entscheidet, oder?
Ja, also mein Gedanke wäre jetzt eher, dass vielleicht eine Coinbase länger wahrscheinlich braucht, um sich zur DAO zu machen. Aber ich denke, im stillen Kämmerlein macht man sich wahrscheinlich im Coinbase Lab auch Gedanken, ob man den DAO-Pfad vielleicht strategisch langfristig auch bestreiten möchte. Das haben wir jetzt auch gesehen, dass es geht. Das wäre nämlich die nächste Meldung. Mhm. Und sozusagen die DeFi Alliance. Das war und ist ein, ja, in der Szene doch recht bekannter Web3-Inkubator. Die haben Projekte von Sushi bis Olympus DAO mit unterstützt. Da ist auch quasi der Investor oder Libra-Mitbegründer Morgan Beller mit drin. Die haben jetzt gesagt, okay, wir formieren um und wir möchten eine Alliance DAO werden. Also wir möchten quasi die zukünftigen Startups, die zukünftigen Blockchain-Projekte eigentlich über das DAO-Konstrukt unterstützen, und sind mit der Meldung raus, dass wirklich the who is who der Krypto-Investoren sind dabei. Und möchten auch diesen DAO finanzieren. Ich glaube, 50 Millionen US-Dollar sind jetzt reingeflossen, um sozusagen eine autonome Startup-Nation zu werden. Das kennt man ja vielleicht so ein bisschen aus Israel und Tel Aviv. Also wir sind der DAO für die Startups, wir fördern die, aber in dem Konstrukt einer DAO. Sie wissen noch nicht genau, wie die Governance-Struktur aussehen soll und wie es ist, aber sie haben erstmal die Meldung rausgejagt und alle in der Szene so, oha. Aha, jetzt geht's los.
Ja, ist echt auch ein super spannendes Thema. Ich habe mich mit denen jetzt auch ein bisschen beschäftigt. Finde ich mega interessant, muss ich sagen. Aber jetzt hast du gerade schon von der Governance-Struktur gesprochen. Und vielleicht müssen wir mal jetzt einsteigen in die Anatomie von DAOs. Weil ich glaube, das ist, also man muss das schon verstehen, was da passiert. Das ist nicht selbsterklärend, ne?
Das ist jetzt nicht ganz trivial, genau. Ja, die Struktur einer DAO. Also banal gesagt, kann man sich eigentlich eine DAO vorstellen wie eine Art Organismus. Wie eine Art Organismus, auch der Wald, auch die Natur ist ein Organismus. Ne? Die Entscheidungen, Prozesse und alles Mögliche seit Milliarden von Jahren eigentlich vollautomatisiert irgendwie abwickeln. Nur dass in dem Fall eigentlich die KI keine KI ist, sondern eigentlich die Natur. Ne? Alles wird gesteuert, vollautomatisiert. Der Baum hat keinen Chef, hat kein Stakeholder-Management-System, aber alle Prozesse laufen eigentlich komplett super, ne? Ohne dass jemand eingreifen muss. Und eine DAO ist eine, wie gesagt, wirklich ein System, wo Entscheidungen, jetzt gehen wir ein bisschen wieder zurück in die, weg von der Natur in die IT, wo Entscheidungen, Prozesse und auch die finanziellen Crowdsourcing-Mittel über eine Blockchain, respektive Smart Contracts, vollautomatisiert abgewickelt wird. Und wenn ich selber, und jetzt kommt der Community-Aspekt so ein bisschen rein, wenn ich als Community-Mitglied Anteile dieses DAOs habe, also in Form von Tokens, kann ich quasi gemeinsam mit den anderen DAO-Token-Inhabern Entscheidungen treffen. Das ist so ein bisschen, wie man das von einer Genossenschaft auch eigentlich kennt, wo es darum geht, auch die Gemeinschaft zu inspirieren, dass sie gemeinsam Entscheidungen treffen, aber auch von den Ergebnissen gemeinschaftlich eigentlich profitieren. Aber nochmal, diese DAO hat keinen Chef. Also es handelt sich wirklich um eine selbstverwaltete, unabhängige agierende Organisation mit einer doch neueren Eigentumsstruktur. Mhm. Sie ist nicht staatlich organisiert, sondern doch anders, viel anders.
Ich finde das, also das Beispiel mit der Natur ist ein super schöner Vergleich, finde ich, ne? Und das zeigt auch so ein bisschen die, ich glaube, die Selbstverständlichkeit, mit der da Dinge passieren, ne? Also du hast ja gerade gesagt, sie hat keinen Chef und die Abläufe, ja, funktionieren, ich glaube, selbstverständlich. Ich habe irgendwie bei DAOs gelesen, man spricht auch von programmierbaren Organisationen. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend, weil du hast ja eben von der Governance-Struktur gesprochen. Das ist ja eigentlich genau das, ne?
Genau, das ist eine programmierte Organisation, eine programmierte Genossenschaft, ne? Wo ähnlich wie jetzt auch im aktuellen Leben einfach man sagt, die Dinge, die man entscheiden möchte, werden vorher sinngemäß schon mal hart gecodet im Code. So, zum Beispiel, es gibt auch schon Investment-DAOs oder NFT-DAOs, wo dann, muss man sich vorstellen, in einer Telegram- oder Discord-Gruppe einfach diskutiert wird. Wollen wir jetzt gemeinsam in der Community das folgende NFT erwerben, weil das so teuer ist, machen wir das lieber zusammen. Und dann wird gevotet mit den Tokens, ob das passiert oder nicht. Und wenn man vielleicht entweder Quorum oder einfach die Mehrheit hat, wenn die Mehrheit erreicht wird, checkt das der Smart Contract automatisch und sagt, okay, dann exekutiere ich jetzt, dann mache ich das. Jetzt kaufe ich einfach dieses NFT, weil die Gemeinschaft hat entschieden. Und das ist dann auch, manche nennen es auch die Trustless Community, weil man quasi eher der Blockchain dann auch die Exekutionshoheit übergibt, wenn man einmal entschieden hat, in der Mehrheit etwas zu tun oder es nicht zu tun.
Es braucht aber, glaube ich, um das Ganze gut zu finden, erstmal ein sehr tiefes Vertrauen in Technik, ne?
Absolut, ja.
Ich glaube, ohne geht's nicht, ne? Weil, also da, weil das Ganze hat noch, finde ich, wenn man sich damit beschäftigt, das hat so ein leicht, also ich will dir jetzt natürlich nicht zu nahe treten, aber es hat natürlich so ein bisschen noch einen nerdigen Charakter, glaube ich, ne? Weil man merkt natürlich, da sind Technologen oder Technologieliebhaber am Steuer erstmal bei der ganzen Geschichte, glaube ich, ne?
Ja, du Jan, das ist absolut noch ein Nerd-Thema, würde ich auch sagen. Obgleich, spannende, auch kulturelle oder soziale Themen durch DAOs langsam auch angeteasert werden. Mhm. Also vielleicht haben das einige von euch mitbekommen. Ich glaube, das war letztes Jahr. Da gab es die Constitution DAO. Mhm. Und zwar das Auktionshaus Sotheby's hat damals gesagt, du, wir versteigern noch, glaube ich, eines der seltenen Originale der US-Verfassung. Und es gibt 13 Originale der US-Verfassung, aber eines wollte man noch versteigern. Und da hat sich eine DAO eigentlich super schnell formiert, die gesagt, bevor wieder ein großer, reicher Mäzen diese Verfassung kauft und sie verstaubt irgendwo in einem Raum, irgendwo auf den Seychellen, formieren wir uns als The People und versuchen schnell Geld einzusammeln. Ich meine, eine DAO ist, kann man auch sagen, wie eine dezentrale Venture Capital Organisation. Wir versuchen, die DAO zu kaufen. Hat leider am Ende des Tages doch nicht geklappt, obwohl diese DAO, ich glaube, 45 Millionen eingesammelt hat. Über eine Woche, ging relativ schnell, hat dann am Ende doch ein anonymer Bieter die letzte Verfassung für sich gewinnen können. Aber das war auch so ein Thema. Oder die Geschichte mit Julian Assange, das war, glaube ich, auch Anfang des Jahres, wo sich eine DAO gebildet hat, die gesagt haben, wir sammeln jetzt auch gemeinsam Gelder, um mit dem Erlös ein NFT zu kaufen, aber mit dem Erlös des NFTs neue finanzielle Mittel auch bereitzustellen, um Julian Assange eigentlich rechtlich auch zu beraten. Das meine ich. Also man hat ein Thema, man hat ein Ziel und wie man es ja auch kennt, gemeinsam Kindergarten bauen oder so machen ja Eltern manchmal auch, gibt es das Ziel, man sammelt Gelder ein und über die DAO kann man dann entscheiden, wie die finanziellen Mittel auch schnell allokiert werden.
Hochinteressant, finde ich. Das heißt, es klingt auch relativ unproblematisch und unkompliziert, sowas aufzusetzen, ja?
Unkompliziert aufzusetzen, wenn man doch so ein bisschen auch über die, also über schon, du brauchst schon entsprechendes IT-Know-how, um eine DAO aufzusetzen. Es gibt zwar schon breit existierende Templates auf GitHub, so DAO for Dummies, ne? Aber wenn es darum geht, auch die Smart Contracts zu konfigurieren, zu programmieren, würde ich, also ich mir selbst als Key würde es jetzt nicht zutrauen, jetzt selbst mal eine DAO zu gründen. Aber ich denke, es ist im Rahmen des Möglichen. Und es gibt auch erste Startups, die es sich zur Aufgabe machen, DAO-Templates einzurichten. Ne, eine DAO für dieses und jenes.
Nee, also und dann vielleicht mal rein rechtlich nochmal gesehen, okay, ist denn unser Rechtssystem schon dafür vorgesehen, weil, oder rein juristisch, ne, weil du bei einer DAO, es fehlt ja eigentlich dann der Ansprechpartner, ne? Es fehlt ja der, ich weiß nicht, bei einer GmbH hast du den Geschäftsführer, der dann irgendwie haftbar gemacht wird für bestimmte Dinge. Wie ist das denn bei einer DAO?
Ja, das ist tatsächlich noch in Europa komplett, würde ich sagen, noch gar nicht gelöst. In den USA gründest du als DAO oder im Fall der Constitution DAO hat die Entität quasi eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eine LLC gegründet. So nach meinem Wissen, glaube ich, so war das der Fall. Aber hier ist man tatsächlich noch so am Überlegen, wie man es am besten macht. Aber leider Gottes sieht man auch, dass die USA auch hier schon wieder ein bisschen mehr versucht, die rechtlichen Grauzonen anzutesten, wie weit man hier auch gehen kann. Und ja, Europa schlummert da noch ein bisschen hinterher.
Ja, und trotzdem jetzt mal dieses Beispiel, was du eben mit der Constitution gesagt hast, wenn da jetzt sich Leute formieren und bereitwillig wären oder zugesagt haben, sie würden 45 Millionen investieren und dann die Hälfte von denen einfach nicht zahlt. Also wie kann denn so ein Prozess funktionieren? Oder ist man dann die ganze Zeit so im Goodwill, Good Trust Modus, dass man sagt, naja, wenn die es zugesagt haben, werden die es schon machen?
Also du hast es zugesagt dann eigentlich mit der Funktion. Also das Geld ist dann wirklich nicht nur verbal gelockt, weil ich das einfach jetzt so will als Key, sondern ich habe dann mit meiner MetaMask Wallet zugestimmt, dass der Betrag X von der Key in dem DAO gelockt wird. Also ich habe dann quasi auch diese Transaktion verifiziert und exekutiert. Und dann liegt das in der Treasury drin. Diese 45 Millionen wurden wirklich eingesammelt und dann aber natürlich wieder zurückgezahlt, weil die Constitution konnte ja nicht erworben werden.
Ich finde das hochinteressant, weil das zeigt so ein bisschen, vielleicht können wir mal über so verschiedene Anwendungsbereiche nochmal sprechen, aber ich habe irgendwie, also man denkt, finde ich, sofort an Verwaltungsprozesse, ne, wo Bürokratie, die wir uns sehr, sehr kompliziert machen, eigentlich viel mehr vereinfacht werden könnte und viel schlanker aufgestellt werden könnte, oder?
Ja, wenn ich schon allein an die Energiewende denke, ne? Man könnte auch sagen, man sammelt die Gelder ein, auch von Retail-Personen, natürlich auch von Corporates in einem DAO und bestimmt oder lässt dann eigentlich auch die Community entscheiden oder vielleicht gemeinsam auch mit dem Bund, was mit den Geldern passiert, auch vielleicht nach dem Mehrheitsprinzip. Dann hat man, also man muss es sich ja aktuell so vorstellen, dass du in den Discord-Gruppen natürlich auch gewisse Listen hast, in welche Projekte investiert werden kann. Also es ist nicht komplett irgendwie stumpf, ne? Und so könnte ich mir vorstellen, dass man gemeinsam wirklich große Ziele der Gemeinschaft, die man wirklich nur auch gemeinsam erreichen kann, wo es wirklich auch um viel Geld geht, das man benötigt, über DAO-Strukturen realisieren kann oder die Reinigung des Meeres, zumindest Abschnitte, wo du dann sagst, okay, irgendwann, das haben wir aktuell das Dilemma, ne? Lobbyismus, Interessenskonflikte, ne? Wenn du aber sagst, das ist der Programmcode, der wird exekutiert, wenn dann. if, dann wird er einfach gemacht. Und dann muss man ein bisschen weiterdenken, natürlich dann auch in die Umsetzung noch wahrscheinlich von KI. Und ich muss es an der Stelle unbedingt erwähnen, weil ich finde das so spannend, auch für unsere Zuhörer. Trent McConaughey, formerly known von BigchainDB oder auch Mitbegründer von Ocean, hat Nature 2.0 als Philosophie gemeinsam mit anderen Berliner Startups ins Leben geworfen, wo es eigentlich genau darum geht, große Menschheitsziele über daraus zu realisieren. Und er hat da nochmal großartig, finde ich, über diese Vision gesprochen, was denn wäre, wenn ein Wald wirklich eine eigene DAO wäre. Es gibt diesen DAO auch, das ist Terra Null. Wo quasi der Wald sagen kann, ich kann selber CO2-Zertifikate herausgeben und von den Erlösen kann ich Dienstleister bezahlen, die mir bei der Aufforstung helfen oder verhindern, dass jemand einfach willkürlich Straßen durch mich hindurch baut. Also der selbstverwaltete Wald, obwohl er selbst ja schon eigentlich quasi autark ist, ne, wie ich am Anfang sagte, aber dann noch quasi mit der Tech dazu. Und weiter hat er dann geführt, was wäre denn, wenn ein Solarpark auch eine DAO wäre in Kombination Blockchain mit KI. Und bei dem Wald sagte er dann weiter quasi, dass der Wald auch Lizenzen verkaufen kann und von den Lizenzen kann er quasi dann auch selber wieder profitieren.
Also klingt total cool. Ich frage mich bei diesen Themen jetzt tatsächlich nochmal, und vielleicht können wir darüber sprechen, nochmal kurz, wo wir heute stehen. Weil eigentlich klingt das ja nach einer perfekten Lösung, ne? Aber oder hat zumindest Elemente einer perfekten Lösung. Aber wie schnell könnte jetzt eine Umsetzung passieren im großen Stil? Also kann sowas schon skalieren, meinst du?
Ja, schwierige. Ich glaube, zur Skalierung reicht das noch nicht. Nein, das sind jetzt Kunstprojekte auch, ne?
Also die so ein bisschen zeigen könnten oder die Möglichkeiten aufzeigen. Weil das ist schon, also ich finde das, was du gerade über den Lobbyismus gesagt hast, ist so ein wichtiger Punkt dabei. Ne? Deswegen habe ich ja vorhin auch kurz angerissen, was das für die Demokratie bedeuten könnte. Denn man hat plötzlich, es ist unbestechlich, ne? Es ist nicht korrumpierbar. Wenn man sich mit DAOs beschäftigt, dann kommt man irgendwie an diese Principal-Agent-Theorie, der zufolge ja Menschen eigentlich immer, wenn sie an der Macht sind, im eigenen Vorteil agieren. Ne? Also du hast ja ganz selten selbstlose Menschen, also Manager, Politiker, wie auch immer. Und das finde ich ja irgendwie interessant. Das wird dadurch ausgehebelt, ne?
Ja, du hast quasi keine salvatorische Klausel mehr. Der Smart Contract macht, was man ihm irgendwann mal beigebracht hat. Aber auch hier natürlich auch die ähnliche Diskussion mit dem digitalen Euro. Du brauchst vorher schon wieder Menschen oder auch einen Ethikrat, einen Finanzrat, einen Socialrat, der sagt, wir müssen den Smart Contract aber so konfigurieren, dass er am Ende des Tages keinen Mist produziert.
Aber das geht ja, ne? Also wir sind ja nicht alle Menschen böse. Ja, man findet ja schon so, man findet ja so einen Ethikrat wahrscheinlich auch für wichtige Projekte. Ne? Jetzt hat man es ja hier bei dem Thema, was wir gerade gesprochen hatten, bei der DeFi Alliance haben wir ja schon gesehen, da sind dann 300 Vordenker dabei, die dann irgendwie gemeinsam investieren. Ohne jetzt zu wissen, was sie da tun, ne? Haben sie noch nicht definiert, aber man kann sich schon vorstellen, dass da bestimmte Interessensgruppen zusammenkommen und jetzt zum Beispiel so einen Wald dann übernehmen und da Gutes im Schilde führen, oder?
Ja, also wenn ich die Fridays for Futures Bewegung wäre das Erste, was ich eigentlich machen würde.
Ja. Spannender Gedanke.
Ja.
Weil du dann eben tatsächlich bei Vereinen ja vielleicht dann eben, du hast dann eine Satzung, ne? Und das ist, glaube ich, aber auch nochmal wichtig, die ist ja dann nicht für immer festgeschrieben. Man kann die dann auch, hast du ja vorhin schon erwähnt, mit einem Mehrheitsvotum oder wie auch immer man es gestaltet, auch wieder verändern, ne? Oder anpassen.
Wenn man das im Vorfeld auch schon so ein bisschen flexibel definiert, könnte man auch die Verfassung umschreiben, aber die Verfassung ist ja sowas wie die DNA, ne? Das ist nicht ganz trivial. Ja. In welche Projekte investiert wird schon, das ist sehr, sehr, sehr fließend. Ne? Das hatten wir auch beim ersten DAO, The DAO von Ethereum, wo 2016 fand der statt, wo auch innerhalb von wenigen Tagen, ich glaube, 150 Millionen eingesammelt wurden. Aber auch wenige Tage später wurde dieser DAO gehackt und 50 Millionen wurden rausgezogen. Und dann hat man gesagt, oh, bitte, bitte, liebe Ethereum IT, bitte macht irgendwas, damit wir unser Geld wieder zurückbekommen haben. Mhm. Und ein Teil der Investoren in den DAO hat gesagt, nee, der DAO ist eine unabhängige Organisation, der muss das jetzt erleiden, dass das passiert ist, ist jetzt ein Learning, beim nächsten Mal machen wir es besser.
Ah, ist ja spannend.
Und dann hat man aber, also gewissermaßen die Mehrheit hat dann doch gesagt, wir leiden unter dem Verlust. Und dann gab es den ersten Fork. Dann wurde die Ethereum-Community quasi gesplittet in einmal Ethereum und einmal Ethereum Classic. Das war aus dieser Geschichte mit The DAO. Und da gab es halt eben die Ethereum Classic-Leute haben gesagt, auf keinen Fall, weil so korrumpieren wir eigentlich die Idee, dass wir doch eingreifen.
Also auch, man merkt, es sind auf jeden Fall immer oder fast immer Überzeugungstäter am Werk, ne? Oder? Ist ein bisschen so, ne? Also das, ich finde das ja, wie gesagt, super spannend, weil das eine Welt ist, mit der habe ich mich ja vorher gar nicht beschäftigt und so geht es wahrscheinlich den meisten Hörerinnen und Hörern auch. Vielleicht nochmal, was auch spannend ist, zumindest fand ich es interessant, das Ganze ist ja auch extrem transparent, ne? Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Teil, der ja für Vertrauen sorgt eigentlich, oder?
Ja, diese Transparenz sieht man vor allen Dingen eigentlich ganz gut es gibt so Grand DAOs oder Collectors DAOs, ne, wo sich wirklich die Gruppen zusammentun und sagen, wir möchten bestimmte Projekte unterstützen. Bei den Grand DAOs handelt es sich oft um, also ein Grant ist ein Subventionierungsgeld, da werden eingesammelt, weil man sagt, Ethereum muss schneller skalieren, ne? Die Jungs und Mädels brauchen Geld, um schneller zu entwickeln. Oder das Aave-Protokoll muss schneller entwickelt werden. Und hier sieht man eigentlich super transparent, was mit den Geldern passiert, welche Funktionen entwickelt werden in diesen Art Subventions-DAOs. Und was ich noch sagte, eben diese NFT-DAOs, da ist auch einer sehr populär. Da sieht man tatsächlich auch, wer da drin ist, also welcher VC da drin ist, finde ich auch super spannend und welche NFTs erworben wurden. Kann man das dann als Financial Advice vielleicht sogar betrachten und sagt, man folgt dem DAO, ne, und investiert passiv, eigentlich wie so ein Index, aber ja.
Was machen wir jetzt mit dem ganzen Wissen? Okay, also wie geht's jetzt hier weiter? Weil das ist ja wirklich, also man hat so das Gefühl, die Infrastruktur wird gerade gebaut. Die ist eigentlich, sagen wir mal, in der Theorie schon da. Erste Projekte wie Nature 2.0 beginnen schon, aber du sagst noch im Kunststadium. Aber wie geht's jetzt weiter von hier aus?
Also ich vermute, dass sich insbesondere im Investmentbereich sich erste Fonds oder Krypto-Fonds DAOisieren werden, kann ich mir vorstellen. Und wir auch hier plötzlich sehen werden, wie VCs plötzlich zusammenarbeiten. Also in einem, ne, VC-DAO können ja auch andere VCs quasi mitmachen. Mhm. Das sieht man oder darüber spricht man auch in der Szene hier und da. Also im Venture Capital, denke ich. Und im NFT-Bereich passiert es schon, aber ich bin da ganz, mein Herz würde am höchsten eigentlich pochen für diese wirklich großen Themen. Aber das wird noch dauern. Die großen Themen brauchen und da, wo eh schon Geld drin ist, also in den Fonds, bei den VCs, denke ich, wird man pragmatisch hier auf die Effizienz setzen und vielleicht auch werden wir mehr DAOs im VC-Bereich sehen.
Mhm. Ja, Jack Dorsey hat ja irgendwann mal geschrieben, vor, ich glaube, einem halben Jahr oder sowas, ne? Also der Gründer von Twitter und Blog heute, ne? Also Square, er hat ja geschrieben, dass Web3 gehört nicht euch, das gehört den Limited Partners und VCs. Das war ja, glaube ich, hat er, glaube ich, so ein bisschen für einen Aufschrei auch gesorgt. Würdest du diese Meinung teilen? Also vielleicht muss man nochmal, also DAO ist ja Teil dieses ganzen dieser Web3-Idee, ne?
Ja, ich sehe es nie so schwarz-weiß eigentlich. Sicherlich ist da auch ein wichtiger Gedanke dran, ne, dass die Personen, die Geld und Zugang zu Wissen haben, es ist, glaube ich, eher Zugang zu Wissen, ne? Also wer wird sich hier wahrscheinlich schon wieder eine gewisse Elite etablieren, die frühzeitig auf den DAO-Zug aufsteigt. Auf der anderen Seite, wie erwähnt, eine Fridays for Futures-Bewegung, da ist unser wichtigstes Kapital drin, nämlich unsere Jugend. Ne? Mhm. Die Jugend mit den Visionen, wie sie ihre Welt formieren wollen. Und da, denke ich, geht es eher Da glaube ich auch wirklich dran, dass hier ist nicht die kleine Masse ist der VC, sondern eigentlich wirklich unsere Generation, die sagt, wir müssen was anders machen, um die großen Probleme zu lösen.
Finde ich einen super schönen Gedanken, muss ich sagen. Und das wäre ja eigentlich jetzt so wünschenswert, wenn jetzt Fridays for Futures und Trent McConaughey hieß er, glaube ich, ne? Wenn die dann irgendwie mal aufeinandertreffen würden und vielleicht gemeinsam diese Idee weiterentwickeln könnten, ne?
Ja, vielleicht sollten wir mal die beiden einladen.
Ah ja.
Die Dame.
Aha.
Wie heißt sie denn? Du weißt, welche Dame ich meine, ne?
Es gibt ja Julia Neubauer, heißt sie, glaube ich.
Genau, und Jen McKay, das wäre ja mal ein tolles Projekt, ja.
Aha,
ja.
Das wäre super.
Ja.
Also da steckt auf jeden Fall, finde ich, ganz, ganz viel Fantasie drin und vielleicht muss das da einfach nur mal ankommen, die Idee. Möglicherweise kennen sie es auch schon. Die Jugend ist ja dann doch oft weiter, als man denkt, ne? Aber irgendwie ein sehr, sehr schöner Gedanke. Zeitgleich, also bei mir ist es immer dieses Thema Bürokratie, wo ich mir wirklich wünschen würde, an der Stelle entschlacken wir einfach mal Deutschland so ein bisschen und sorgen dafür, dass Dinge, die eigentlich auf dem Papier einfach aussehen, nicht immer dann so verkompliziert werden. Also das wäre ja hiermit auch relativ schnell möglich eigentlich, ne?
Ja, das wäre natürlich der Traum, ne? Diese ganzen Fördergelder, ne, die nie abgerufen werden von den Schulen, weil einfach, es ist einfach ein Unding der Möglichkeit, dass man das vereinfacht über IT.
Das sind ja eigentlich, was du vorhin gesagt hast, diese if then, ne? Mehr ist es ja eigentlich gar nicht, ne? Das wird dann aber nur aufgeblasen und dann hast du, also, ne, aus der Startup-Welt sagen wir immer cut out the middleman. Das ist ja eigentlich genau das Ding, was man hier auch machen könnte, ne?
Und das ist wahrscheinlich auch der Knackpunkt, vielleicht will man das einfach auch nicht. Thema Arbeitsplätze, da steckt natürlich auch noch viel mehr dahinter auf so einer auf so einer Makroebene an der Stelle.
Also es gibt einen tollen Podcast gerade, Lanz mit Precht, Lanz und Precht, die in der letzten Folge über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen haben, weil es natürlich unausweichlich ist, dass bestimmte Arbeitsplätze wegfallen oder zumindest sich verändern werden. Und ich weiß jetzt nicht, ob es mir lieber wäre für mein Selbstverständnis, dass ich einen Arbeitsplatz habe, der gerettet wird, obwohl ich eigentlich weiß, er könnte eigentlich durch einen einfachen DAO-Prozess wegrationalisiert werden. Ja, das gibt mir jetzt auch nicht ein besseres Gefühl, ne?
Ich verfolge den Podcast auch immer, hilft mir immer beim Einschlafen. Aber er hat ja auch da die Ansicht so, es gibt da wirklich Jobs, auf die hat man keinen Bock und man muss sich da tagtäglich durchkämpfen. Mhm. Ne? Das ist wirklich einfach nur Labor, ja, also Quälerei. Mhm. Und wer hätte denn etwas dagegen, wenn quasi die anstrengende Arbeit auch ein bisschen von einem weggenommen wird?
Total.
Also ich oute mich hier auch an sinnvolles Universal Income an der Stelle.
Ja, nee, ich habe das noch gar nicht ganz durchdrungen. Ich will nur sagen, ich glaube, wir merken ja an solchen Themen gerade, da kommt eine Welle an Veränderungen auf uns zu, ne? An vielen tollen Möglichkeiten. Und dann muss man eben die Konsequenzen auch irgendwie einmal durchdenken und nicht erst die Abwehrschirme hochfahren, die Brandwände und sagen, da darf keiner durch, wir wollen hier keine Veränderung. Also, ne, so kann man, finde ich, technologischem Optimismus auch nicht begegnen.
Ja.
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 Super.
Super, ja, bin ich ganz bei dir.
Genau, jetzt die Frage nochmal, okay, haben wir denn zu den, also wir, ich finde, wir haben das relativ gut umrissen, haben wir denn zu den DAOs jetzt was Wichtiges vergessen fürs Verständnis, was würdest du sagen?
Ich glaube, das soll es eigentlich schon so gewesen sein, dass ihr, genau, das Grundverständnis ist eine Organisation ohne Chef, genossenschaftsähnlich, ihr habt es in der Hand, es ist noch sehr IT-lastig, aber es gibt tolle Use Cases. Und wer so ein bisschen mehr darüber erfahren kann, auf Google, ihr findet 1000 Artikel zu dem DAO. Mhm. Und Nature 2.0, das ist wirklich was man vielleicht dann nochmal beim Glas Rotwein, weil da kann man toll auch mit Freunden drüber sprechen, kann ich jedem auch nochmal angedeihen lassen. Ist natürlich jetzt keine Verpflichtung, Rotwein zu trinken.
Nee, aber ich finde für uns fast eine Verpflichtung, auf jeden Fall darüber noch eine Sendung zu machen, weil ich finde, da steckt ja ganz viel drin. Das ist dann vielleicht eine gute Fortsetzung von dem Thema hier, oder?
Ja, zumal wir wollten ja auch nochmal über andere NFT-Use-Cases sprechen und unter dem gleichen Schemata Terra Null wurde jetzt zum Beispiel auch ein NFT herausgegeben, ein Wald-NFT, der sich selbst auflöst, sobald das Klima um 2% ansteigt.
Ach.
Muss, Also, ja, das lassen wir jetzt mal sacken.
Ja, wirklich, genau. Das lassen wir sacken. Okay, ich würde sagen, dann bis hierher. Wir vertiefen das vielleicht nochmal irgendwann. Smart Contracts haben wir hier schon beleuchtet. Das ist ein ganz wichtiges Element davon. Die Blockchain haben wir auch schon ausführlich diskutiert. Deswegen nochmal der Appell, sich die alten Folgen anzuhören. Aber ich fand es großartig. Nochmal liebe Grüße an Daniel, der beim nächsten Mal wieder dabei sein wird. Und dann sage ich für den Moment erstmal vielen Dank, ja?
Ja, gerne. Hat wieder viel Freude bereitet.
Mir auch. Bis dann.
Tschüss. Tschüss.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war's für heute. Das war Kerstin Kee-Eismann. Wie gesagt, heute ohne Daniel Höpfner. Beim nächsten Mal ist er wieder dabei. Auf jeden Fall hat es mir großen Spaß gemacht. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über Feedback. Das heißt, diskutiert gerne mit auf LinkedIn, schickt uns gerne Nachrichten oder schlagt uns auch gerne Gäste vor oder Themen, die euch noch beschäftigen. Ihr seht ja, wir versuchen hier Aufklärungsarbeit zu leisten und so nach und nach die wichtigsten Begriffe zu erklären. Dementsprechend, ja, meldet euch einfach. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de.